in vielen Fällen, wenn man sich erstmal mit dem Problem auseinandersetzt und sagt, okay, das ist das Problem, dann greift die Selbstwirksamkeit, weil jetzt kann ich es auch angehen, während die Ignoranz das ist, was uns total runterzieht.
Gewinnerin des Science-Slam. Denn sie liebt es Wissenschaft, um genau zu sein, Neurowissenschaft, klar und verständlich zu vermitteln. Nämlich mit Hirn, Humor und Quellenangaben. Die Bestsellerin-Autorin schrieb trotz kaputter Laptop-Tasten ihr erstes Buch. Nein, nicht am Campus oder am Schreibtisch, sondern auf Weltreise. Kaum zurück stellte sie dann bei Markus Lanz dieses Buch. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, vor? Sie arbeitete als Fundraiserin für eine Weltläden, forschte auf Mauritius zum Fairtrade-Sektor und lernte dort auch ihren Mann kennen. Wir merken schnell, sie beschäftigt sich mit uns, uns Menschen, unseren Gehirnen und was eben uns besonders macht. Und genau das wirkt sich auch auf unsere Innovationsfähigkeit aus. Deswegen sagt sie, Weltrettung braucht Wissenschaft und arbeitet an einem Projekt mit, und der Titel ist hilarious, ich vermisse die Zukunft, also bin ich sie suchen gegangen.
Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
Begrüßt mit mir die Wahlberlinerin Dr. Franka Parianen.
Hallo, schön hier zu sein. Ich freue mich.
Super, Franka. Ich freue mich richtig. Denn wir zwei haben uns ja beim Deutschen Innovationspreis kennengelernt, wo du die Keynote gehalten hast. Und ich kann sagen, das war ein so informativer Vortrag und ich habe so viel gelacht. Du hast echt so gekonnt, deine neurowissenschaftlichen Vorgänge mit Videos und Fotos zu hinterlegen. Da braucht es fast gar keine Worte mehr. Und sogar ich habe verstanden, worum es ging. Also, was brauchen wir Menschen denn, um innovativ zu sein?
Das ist eine große Frage. Wenn wir vom Kopf ausgehen, dann sagt man, Innovation entsteht eigentlich dadurch, dass sich Neuronen verbinden. Also alle möglichen neuen Verknüpfungen. Und da kann man natürlich erstmal sagen, das Erste, was wir brauchen, ist neuen Input. Das merken wir manchmal gar nicht, wenn wir denken, warum komme ich heute nicht auf Ideen? Warum fällt mir das im Moment so schwer, irgendwie gute Texte zu formulieren oder so? Und dann denken wir, wann habe ich eigentlich mir das letzte Mal Input gegönnt, dass man einfach so frei Sachen in den Kopf reinströmen lassen kann, dass man Eindrücke bekommt, die man vielleicht vorher noch nicht hatte, dass man auch was Neues zusammensetzen kann. Also das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt für Innovation. Dieses Rausbrechen aus unserem alltäglichen Umfeld und neue Erfahrungen machen, mit neuen Menschen reden, einfach was Neues lernen, auf egal welcher Ebene. Dann ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir auch auf unser Bauchgefühl hören müssen. Weil unser Gehirn ist relativ gut darin, unsere Erfahrungen so zu quantifizieren, zu sagen, wir sind immer mal wieder diesen Weg runtergelaufen und das hat bis jetzt nie gut funktioniert. Und das vermittelt es uns, indem wir denken, jetzt habe ich keine Lust, das zu machen. Und manchmal denken wir, wir müssen uns überwinden, aber ganz oft, wenn unser Bauchgefühl sagt, das ist keine gute Idee, oder wenn unser Bauchgefühl sagt, oh, das ist ja verführerisch, dann weiß es schon relativ genau, worauf es anspringt. Das heißt, wir müssen uns auch die Freiheit geben, auf Sachen zu reagieren, auf Impulse zu reagieren. Und da sind wir auch bei dem, dass wir
Begeisterung die Freiheit haben. Und auch die Erlaubnis,
ja,
oder?
Genau.
Ist es nicht auch die Erlaubnis, weil wir das so abtrainiert bekommen haben, dass wir immer rationell sein müssen? Also ich liebe dein Plädoyer für die Intuition.
Ja, genau. Wir denken uns immer, wenn ich mich dazu zwinge, dann ist das irgendwie was Besonderes. Also dann habe ich Disziplin, dann habe ich Konzentrationsfähigkeit und Ordnung. Aber tatsächlich ist unser Körper ganz gut darauf ausgerichtet zu merken, ha, da bin ich mit Begeisterung dabei, das funktioniert, oder oh Gott, das ist so anstrengend. Heißt natürlich nicht, dass man nicht ab und zu auch mal Sachen machen müsste, die anstrengend sind. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass wir uns sicher fühlen. Wenn wir Sachen ausprobieren wollen, dann hilft es immer sehr gut zu wissen, dass wir nicht crashen. Menschen haben tatsächlich eine ziemlich große Angst auch vor Verlusten. Das heißt, manchmal lehnen wir sogar gute Gewinnchancen ab, wenn wir das Gefühl haben, ich will einfach gar nichts riskieren. Wir mögen solche Sachen nicht, diese Chance, dass auch irgendwas schief gehen könnte und so. Und das heißt, wir brauchen einfach so ein Grundgefühl von, dass wir gut aufgehoben sind, dass wir ein Netz haben, das uns auffängt im Notfall. Das ist auch eine ganz wichtige Grundbedingung für Innovation.
Und können wir da nicht schon ein bisschen was früher tun, dass wir sozusagen vielleicht diese Angst abbauen, dass Scheitern gar nicht so schlimm ist? Ich finde, da sind wir Deutschen auch so schlecht drin, oder? Also.
Es funktioniert tatsächlich, das ist total spannend. Es gibt diese Studien zu erlernter Hilflosigkeit. Wir dachten immer, was wir lernen, ist so, ich bin hilflos.
Du bist die Masterin der Titel, erlernte Hilflosigkeit.
Ich wünschte, ich hätte mir das ausgedacht, aber man hat es tatsächlich schon in Mäusen und in Hunden und allen möglichen Spezies gefunden. Und Menschen gehören auch dazu. Also wenn wir uns in eine Situation begeben, beziehungsweise in eine Situation reingesetzt werden, in der irgendwas ganz störend ist, ein super flackerndes Licht, ein lautes Geräusch die ganze Zeit und wir können nichts dagegen tun. Und jetzt bringt man uns danach in eine andere Situation, wo wieder irgendwas total nervig ist. Aber dieses Mal gäbe es einen richtig schönen, großen, roten Ausknopf, der da in diesem Raum steht und sagt, hier, du könntest einfach da drücken, alles wäre vorbei. Das Licht würde ausgehen, der Ton würde aufhören, was auch immer. Dann hören die Leute oft auf zu suchen. Also die bemerken den Ausknopf nicht mehr, weil sie in der ersten Erfahrung gesehen haben, ich kann hier sowieso nichts dagegen machen, dass alles super anstrengend ist. Jetzt fange ich ja gar nicht erst an, ich gucke gar nicht erst nach Lösung. Das Interessante ist, wir dachten immer, wir erlernen die Hilflosigkeit, aber eigentlich ist die Hilflosigkeit so ein bisschen unser Normalzustand. Also so im Scheinwerferlicht sitzen bleiben, das kann schon das Kaninchen vor dem Auto sehr gut oder vor der Schlange. Das ist eigentlich ziemlich natürlich. Was wir lernen, ist, dass wir Sachen überwinden können. Und das Coole ist, der Effekt hält sogar länger vor. Das heißt, wenn ich in anderen Situationen die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit Problemen umgehen kann, dass ich daran was ändern kann, dann lerne ich plötzlich auch in der nächsten Situation, okay, nur weil ich einmal nichts gegen den Stressor ausrichten kann, heißt das ja nicht, dass ich jetzt immer hilflos bin. Beim nächsten Mal suche ich immer noch. Und ich weiß, wir haben alle keine Hobbys mehr, aber an sich müssen wir uns viel mehr davon gönnen, dass man einfach was macht, wo man ein gutes Gefühl bei hat, wo man das Gefühl hat, ich kann diese Herausforderung überwinden. Wir lieben das, wenn Herausforderungen gerade so sind, dass sie uns kitzeln, aber nicht so, dass sie uns komplett aus den Schuhen hauen. Und das ist das, was wir eigentlich ständig suchen sollten, weil uns das eben stärker macht für die Situation, wo wir mal tatsächlich nichts dagegen tun können.
Absolut. Und da sprichst du was an, wo ich auch zu Hause richtig dagegen rebelliere, weil ich nun mal zwei Jungs durch ein Schulsystem bringen muss. Genau, da lernen ja die genau diese erlernte Hilflosigkeit, die wird ihnen ja täglich beigebracht. Und letztens waren wir spazieren und da war ein Baum und der war so richtig geil zum Klettern. Und unsere Jüngste wollte hoch. Und irgendwie nach so jedem dritten sagte er, nee, schaff's nicht. Und ich so, und ob du das schaffst? Jetzt machst du das, jetzt probierst du das aus und so weiter. Und ich habe ihn, wir haben es geschafft, ich habe ihn hochgecoacht. Ich habe ihn auch wieder runtergecoacht, ich bin eine nette Mama. Aber und ich so, was hast du denn jetzt gelernt? Und er so, ja, dass ich mir vertrauen kann, dass ich eine Lösung finde.
Genau das.
Und dann dachte ich mir,
und das bleibt für den nächsten Baum.
Ich hoffe, er transferiert es auch. Dann wär ich richtig stolz. Jetzt ist ja nicht jede Innovation oder jedes Baumklettern eine wirklich gute Idee. Viele werden auch gar nicht erfolgreich wie Innovationen, also auch wenn die Idee noch so gut ist. Was schätzen wir Menschen denn an Innovationen und was sind denn die Faktoren, die dabei entscheiden?
Also grundsätzlich freut uns natürlich alles, was unser Leben besser macht, was uns zufriedener macht. Das klingt relativ einfach, aber die Sache ist, dass wir ganz oft wichtige Sachen davon übersehen, was Menschen zufriedener macht. Zum Beispiel haben wir so Grundbedürfnisse, die wir ganz oft übersehen. Das ist sowas wie soziales Umfeld haben, das ist ein positives Selbstbild haben, das ist Kontrolle haben über unsere Umgebung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Innovation hatte und ich habe eine richtig gute Idee gehabt, aber ich nehme damit ein Stück soziales Umfeld weg, mir fällt ein, jemand hat versucht, zum Beispiel diese Selbsthilfegruppen von den anonymen Alkoholikern in eine App zu übersetzen. Das hat wenig überraschend nicht funktioniert, weil die Leute gehen natürlich dahin, um Gemeinschaft zu finden, um andere Menschen zu finden. Und wenn ich sage, hey, ich habe das auf einen Computer übertragen, dann funktioniert das oft nicht. Dann anderer Teil, das Selbstbild, wir wollen gerne was Positives beitragen, irgendwie zum Planeten, so ein Grundgefühl haben, dass doch, was auch immer wir machen, das ist einigermaßen gerechtfertigt. Wir können ein gutes Gewissen haben. Wenn ich jetzt mein Produkt umändere auf eine Art und Weise, wo dann mehr Ausbeutung darin stattfindet, wo Leute sich plötzlich fragen müssen, so früher Essen liefern war ja okay, aber ich höre, jetzt gibt's immer mehr Ausbeutung in diesem Bereich und jetzt fühle ich mich eigentlich schlecht, wenn ich das mache, muss ich mich nicht wundern, wenn ich Kunden verliere. Und dann ein ganz wichtiger Teil eben auch wieder die Selbstwirksamkeit, die Kontrolle. Ich glaube, lange Zeit hatten wir eigentlich das Gefühl, dass so technische Innovation für uns arbeitet. Dass man irgendwie, oh, da kommt jetzt der MP3-Player, ich kann Musik hören, das ist cool, das ist was ich immer schon wollte. Und jetzt kommen lauter technische Innovationen, wo man sich immer fragt, wollte ich das? Also gerade jetzt.
Verstehe ich das noch? Habe ich noch die Kontrolle? Weil manchmal denke ich mir, das Smartphone macht Sachen.
Genau. Also wenn ich so ein Programm hatte, das ich eigentlich ganz angenehm fand und dann so, und jetzt haben wir noch diese Feature eingebaut und diese Feature und diese Feature und jetzt sitzt man vor dem User-Interface und denkt sich, was? Wo muss ich jetzt draufklicken? Da bin ich wahrscheinlich eher unglücklich, obwohl ich 3 verschiedene Zusatzfunktionen gewonnen habe. Und das ist ein ganz großes Problem, dass wir plötzlich dieses Gefühl haben, so Sachen werden uns aufgestülpt, gerade bei dem AI-Boom jetzt auch, gerade wo dann AI in alle möglichen Bereiche eingebaut wird, wo man sich dann wirklich fragt, aber macht das jetzt mein Leben besser? Und wenn wir dieses Gefühl haben, irgendeine Veränderung wird gemacht, ohne dass wir überhaupt mitreden durften, ohne dass man überhaupt gefragt hat, wollen die Menschen das, dann muss man sich nicht wundern, wenn sich Leute auch abkehren von Innovation und sagen, damit will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Ja. Das ist tatsächlich entscheidend und das muss man so früh dann auch in der Entwicklung mit berücksichtigen. Und zwar sowohl, wenn man die Kunden auf diese Reise mitnehmen möchte, aber eben auch intern. Also weil das gilt ja für die Mitarbeiter genauso, wenn die jetzt mit diesen Techniken und neuen Programmen und neuen Prozessen intern arbeiten müssen. Was könnten denn Unternehmen tun, um ein Umfeld innen, aber auch wie außen zu schaffen, in dem tatsächlich Innovation und Transformation gelingt?
Ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen Verknüpfung eigentlich von neuen Ideen. Das heißt, natürlich hilft es irgendwie, seine Mitarbeitenden immer mal wieder in Situationen zu bringen, wo man neue Sachen entdeckt, wo die auch Zeit haben, neue Sachen zu entdecken. Also wenn man die Möglichkeit hat, auf eine 4-Tage-Woche zu wechseln oder so, dann ist das natürlich ein super Schritt, weil man den Leuten wieder Zeit gibt, auch im Leben anderswo Räume aufzumachen, anderswo Erfahrungen zu machen. Aber eine andere Möglichkeit, viele verschiedene Blickwinkel, viele verschiedene Informationen reinzubringen, ist natürlich auch besonders diverse Teams zu haben. Das merken wir auch ganz stark in Studien. Menschen tendieren an sich dazu, Entscheidungen sehr gemeinsam zu treffen. Also wir verstärken uns in Gruppen, wir diskutieren meistens immer die gleichen Informationen, statt neue auf den Tisch zu bringen und haben dadurch eine Tendenz, gemeinsam vor die Wand zu fahren. Und je diverser...
Du beschreibst das schön wissenschaftlich. Ich denke an X-Meetings, wo ich mir genau das dachte.
Genau. Kamen alle rein, hatten so ungefähr eine Idee, wo es, in welche Richtung es geht und danach sind wir alle überzeugt, das ist diese gute Idee. Oder wir haben alle nochmal einen Vorschlag gemacht und jetzt haben wir ein Monstrum an Konzept da sitzen, weil wir einfach alles reingehauen haben. Das ist auch eine Denkfalle, in die Menschen fallen. Also wir tendieren immer dazu, eher stärker Sachen dazuzufügen, als uns zu fragen, oder wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir was wegnehmen vom Aktuellen? Und wenn man sich da anguckt, diverse Teams machen einfach bessere Entscheidungen. Also je breiter die Hintergründe, Geschlechter, Nationalitäten, je mehr Blickwinkel wir zusammenbringen, desto weniger tendieren wir zu diesem Gruppendenken, wo wir uns nur gegenseitig bestärken und dann zusammen in die Falle laufen. Irgendjemand sagt dann, Moment, ist es nicht vielleicht ein bisschen anders? Und allgemein hilft natürlich Annahmen hinterfragen. Das kann man auch ein bisschen künstlich machen, indem man mal sagt, so, wir schreiben einfach mal alle Annahmen auf, die wir gemacht haben, um jetzt zu dieser Entscheidung zu kommen. Und dann fragen wir uns, was wäre, wenn die alle komplett anders sind? Weil oft ist uns überhaupt nicht klar, wie viele Annahmen wir eigentlich getroffen haben in einem Prozess. Und dann tendieren wir zu so Sachen wie der Egocentricity-Falle. Das heißt zum Beispiel, dass wir zu sehr von uns selbst auf andere schließen. Wenn man zum Beispiel Geschäftseigentümer fragt, wie kommen eure Kundinnen zum Laden, dann hängt die Antwort ganz stark davon ab, ob der Geschäftseigentümer selber mit einem Fahrrad oder mit einem Auto dahin kommt. Und im schlimmsten Fall bauen wir da einen Parkplatz, wo wir eigentlich noch einen Gemüsestand hin tun könnten. Das heißt, auch da genau sich aufschreiben, wovon bin ich hier ausgegangen. Das hat man auch tatsächlich in Polizeistationen gemacht und gesagt, entwickelt doch immer mal auch ein Szenario, wo die Person unschuldig ist. Und das hat zu weniger Fehlverurteilungen geführt.
Weil, genau, das also das begrüße ich. Ich begrüße auch den Gemüsestand versus des Parkplatzes. Aber ja, spannend.
Genau. Entscheidung all around. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich haben wir auch immer das Problem mit der Hierarchie. Also gerade wenn wir noch nicht so ganz uns eingelesen haben oder eine feste Meinung haben, man kommt rein in das Meeting, Chefin sagt irgendwie, in welche Richtung sie denkt, dass das Ganze geht und alle fangen an zu nicken. Und da macht es natürlich Sinn, dass man sagt, wir lassen erstmal irgendeine Person sprechen, die nicht eine Richtung vorgibt. Also erstmal die Ausbildungskraft fragen. Was denkt sie denn, was hier ein interessanter Ansatz wäre? Dann haben wir sowieso schon mal einen Input mit einem anderen Hintergrund. Jemand, der nicht seit 10 Jahren im Unternehmen ist und darauf gedrillt ist, Sachen genau so zu sehen, wie wir Sachen in diesem Unternehmen immer sehen. Und gleichzeitig haben wir nicht diesen klaren Druck von, so machen wir das hier. Und der Druck muss ja natürlich gar nicht Hierarchie sein, sondern wir wissen schon, der Druck kann auch von der Gruppe sein. Deswegen hilft es dann auch manchmal, Leute zu delegieren und zu sagen, ihr nehmt jetzt mal die Gegenmeinung ein. So Devil's Advocate spielen. Und das ist nicht zu verwechseln mit den Leuten, die einfach nur sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen und dann immer sagen, ich spiele jetzt mal Devil's Advocate. Das ist was anderes.
Das heißt, du sagst, wir brauchen 3 Sachen. Wir brauchen diverse Teams, dass wir einfach unterschiedlichsten Input haben, diese Blickwinkel, um die Qualität der Entscheidungen zu erhöhen. Genau. Und wir brauchen aber auch dass wir dieses Unsichtbare, weil Annahmen sind ja das, was wir uns nicht bewusst machen. Das passiert ja so unterbewusst, unsere ganzen Biases, dass wir die mal rausholen und die aufschreiben und mal vielleicht auch validieren.
Ja, genau, stimmt validieren, ganz wichtiger Punkt.
Kommt der Kunde wirklich im Auto oder so, der Chef mit seinem dicken über die Benz sagen, ich nehme es zurück. Und das andere ist, diese Hierarchiefalle oder einfach Meinungslieder, wenn die was sagen, dann denkt man, ja, dann muss es ja schon richtig sein. Oder die haben sich damit beschäftigt, was habe ich denn dazu beizutragen, dass man das aufbricht, ganz bewusst.
Genau. Und dass man dann auch wirklich Freiräume schafft, wo Leute mal wild irgendwas gestalten können. Da gibt es dieses schöne Beispiel vom Gebäude 20 im MIT. Das war eins, das an einem Tag designt wurde, mitten im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, der Architekt hatte überhaupt gar keine Zeit und die Uni musste gleich schon versprechen, es danach wieder abzureißen. Denn dieses Gebäude war unglaublich hässlich. Es war im Sommer zu heiß, es war im Winter zu kalt, die Flure waren zu lang, alle haben sich immer verlaufen. Aber es hat eine Rekordzahl an Nobelpreisträgern hervorgebracht. Genau, man erwartet das nicht. Aber es gab wahrscheinlich zwei Gründe, die man jetzt so ansieht als die wichtigsten Faktoren. Einmal, weil wir diese langen Flure hatten, in denen sich Leute ständig verliefen, mussten die eben interdisziplinär öfter mal miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, man trifft auch mal Leute aus anderen Fachbereichen. Und der andere Teil war, weil man wusste, dass dieses Gebäude in 20 Jahren niedergerissen wird, konnte man einfach auch eine Wand einreißen oder so. Die Leute konnten sich ihren Laborort gestalten, wie sie wollten und so arbeiten, wie sie wollten. Wenn man zwei Gruppen zusammenlegen wollte, hat man die Wand einfach niedergerissen. Wenn man irgendwo Kabel durchlegen wollte, gar kein Problem, wir bohren ein Loch hier rein. Und das hat den Leuten wirklich diese Freiheit gegeben zu sagen, okay, hier kann ich genau das machen, was meine Vision ist. Und dafür haben wir eigentlich zu wenig Orte im Moment.
Ich glaube, Franka macht kein Plädoyer, dass sie die nächste Bürowand einfach einreißt.
Nur für Gebäudepläne, die das zulassen.
Ja, aber es zeigt eben diese Optionen, die wir auch in agilen Arbeitsräumen jetzt versuchen zu schaffen, dass wir da mobile Wände haben, dass wir größere Meetingräume haben und dass man das eben auch nutzen soll und darf. Und vielleicht ist ja bei euch der nächste Nobelpreis, der ansteht, genau.
Groß und kleine Räume, anstatt dass wir einfach allen sagen, wir haben jetzt hier Open Space, das ist das neue Konzept und die Leute, ich will einfach nur einen Raum, wo ich in Ruhe telefonieren kann oder in Ruhe arbeiten, ohne meine Kollegin zu hören, die gerade telefoniert und so weiter und so fort.
Genau, dieses situationsbedingte Anpassen, das ist es ja, glaube ich, das, was du sagst. Das, was man in dem Moment braucht, um strukturiert, konzentriert arbeiten zu können oder um kreativ, interaktiv arbeiten zu können. Und das ist ein ganz unterschiedliches Setup.
Man kann es ja auch im übertragenen Sinne sagen, vielleicht müssen wir nicht Wände einreißen, aber wenn ich bei jedem neuen Vorschlag, den ich habe, bei jeder die Idee, die ich habe, erstmal drei Anträge schreiben muss und vier Ebenen einbeziehen muss und gucken muss, dass jeder auf meine Präsentations-PowerPoint guckt und ob damit auch alles in Ordnung ist und mit jeder einzelnen Folie, dann bin ich wahrscheinlich nicht so innovativ, wie wenn ich mal sagen kann, hier, ich habe so ein kleines Budget, über das kann ich einfach verfügen und damit mache ich jetzt mal das. Oder ich habe diesen Tag die Woche zur Verfügung, da kann ich mich weiterbilden und da habe ich jetzt einfach mal diese Idee und muss das dann nicht erstmal abrechnen lassen, ob überhaupt dieser Fortbildungskurs der beste ist, den die Firma jetzt gerade braucht, sondern ich kann einfach mal sagen, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, ich würde da jetzt gerne mal hingehen.
Genau, also ich glaube, das ist ein sehr realistisches Szenario, was wir Unternehmen auch tun können, um Mitarbeitenden diese Optionen zu geben und auch um die Mitarbeitergehirne tatsächlich für Transformation zu öffnen. Weil darum geht's ja. Wie sollen wir denn sonst auch, wenn es gar nicht die revolutionäre Innovation ist, sondern nur in Anführungszeichen die Umstellung von einem Prozess oder neue digitale Tools, die wir nutzen müssen, dann müssen wir unser Gehirn öffnen. Und das schaffen wir eben, indem wir ihnen in anderen Bereichen, die ihnen vielleicht wichtiger sind und auch leichter fallen, auch Freiräume
geben. Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze Idee, was jetzt oft kommt mit, wir müssen wieder zurück zur Überstundenkultur und wir müssen wieder zurück zu diesem ganz routinierten, das ist sowas von hinten an zu dem, was wir von der Forschung wissen, dass Leute eben Freiheit brauchen, Freiräume brauchen in ihrem Leben, dass man verschiedene Lebensbereiche ergänzen muss und so. Also noch mehr Struktur hilft uns nicht und vor allen Dingen nicht starr in der Struktur bleiben, weil jeder kann sich ja vorstellen, in einer Firma, wo es nur darum geht, wer sitzt hier jetzt noch am längsten am Schreibtisch, da bewegen sich die Leute ja auch nie vom Schreibtisch weg und sehen nie irgendwas anderes. Und wir wissen alle, irgendwann besteht dieses nur am Schreibtisch sein, auch nur noch aus der symbolischen Tätigkeit von alle sehen, dass ich hier am Schreibtisch sitze, das ist wunderbar.
Ja, ich habe mal in einer japanischen Firma gearbeitet und da ist es ja wirklich auch offene Kultur, dass man erst gehen darf, wenn der Chef gehen darf, und dann passiert exakt, was du beschrieben hast.
Ich habe auch mal gehört von einer Beratungsfirma, einer von den Großen auch, und sagt, ja, und dann muss man sich das sehr gut überlegen. Also erstmal gehst du ins Büro, dann stellst du schon mal so deine Kaffeetasse dahin und hängst deine Jacke über den Stuhl, dass alle wissen, dass du da bist, und dann gehst du nochmal in den Fitnessbereich und schläfst da so eine halbe Stunde. Das fällt dann gar nicht auf, und dann, also wenn die Mitarbeitenden nur damit Zeit verbringen, ist das nicht die effizienteste Art und Weise, ein Unternehmen zu leiten.
Ganz sicher nicht. Und du schreibst ja auch für das TAZ Zukunftsressort. Mhm. Und da sagst du, da genießt du es total, dass du dich mit schlauen Menschen aus den unterschiedlichsten Sektoren zum Thema Zukunft austauschen kannst. Aber die Zukunft sieht ja gar nicht so rosig aus, oder? Also wenn man sich so die sozioökonomischen Veränderungen anschaut, wenn man die Technologien und die ökologischen Herausforderungen sich vor Augen führt, aber auch gesellschaftlich passiert ja gerade ganz viel. Und wenn man sich so, also zumindest wie ich, als Weltenbürger fühlt, dann kann man ja nicht einfach so weiter so machen. Was braucht denn unser Gehirn, um die Wende zu schaffen?
Ich habe in dem Buch davon geschrieben, dass Zuversicht daraus entstehen kann, wenn wir uns mit Problemen ernsthaft beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, das ist was, was uns gerade gesellschaftlich ein bisschen fehlt. Sondern es gibt eben noch viele Stimmen, die eigentlich denken, am besten ist es, wir ignorieren die Probleme, dann machen sie niemandem Angst und dann wird das schon irgendwie. Aber das Problem ist ja, wie du gerade selbst angesprochen hast, wir haben nicht das Gefühl, dass die Probleme weg sind. Wir können ja versuchen, sie zu ignorieren. Aber was wir eigentlich jetzt haben die ganze Zeit, ist so ein Hintergrundrauschen im Kopf. Wie so ein unangenehmer Ton von Stress und Hoffnungslosigkeit, wo man immer das Gefühl hat, wo führt denn das alles jetzt hin? Irgendwie werden Sachen ständig schlechter. Und in vielen Fällen, wenn man sich erstmal mit dem Problem auseinandersetzt und sagt, okay, das ist das Problem, dann greift die Selbstwirksamkeit, weil jetzt kann ich es auch angehen. Während die Ignoranz das ist, was uns total runterzieht. So ein Beispiel ist zum Beispiel Dekarbonisierung der Schifffahrt. Darüber habe ich einen Artikel geschrieben. Das klingt erstmal ziemlich unmöglich. Wir haben diese gigantischen Pötte, Containerschiffe und so, die um den Planeten fahren, die einen Großteil unserer Wirtschaftskraft ausmachen, die also wirklich nicht verzichtbar sind. Aber sehr, sehr schwer jetzt irgendwie auf erneuerbare Energien umzustellen. Also einfach einen E-Motor einbauen hilft da jetzt nicht. Und das Einfachste, was man sich dann denken könnte, ist natürlich, wir ignorieren das Problem. Hat man auch gemacht. Im Pariser Klimaabkommen kommen die erstmal gar nicht vor, die Schifffahrtsgesellschaften. Aber wenn man sich dann tatsächlich weiter einarbeitet, sieht man, dass es ganz viele kleine Möglichkeiten gibt, an so einem Schiff eben für mehr Effizienz zu sorgen. Man kann Drüsen vor den Motor bauen, die das Wasser bündeln. Man kann mit Flettner-Rotoren, mit Kites, also mit Segelvarianten arbeiten, die eben auch einen Teil der Energie einsparen. Man kann mit Software-Updates arbeiten, die das in den Hafen einfahren, effizienter machen und so weiter und so fort. Und wenn man dann sieht, ach, hier könnte man eigentlich so 20% einsparen, hier könnte man wieder 15% rausholen. Und dann erfährt man noch, dass ein Großteil unserer Schiffe tatsächlich sowieso nur genutzt wird, um dieses Öl zu transportieren, mit dem wir danach Schiffe und Autos antreiben. Das kann man also sowieso einsparen. Dann sieht man auf einmal, oh, da ist ja total viel Luft drin. Es gibt vielleicht einiges, worauf wir nicht verzichten können, aber es gibt ganz, ganz viel, was wir jetzt schon mit relativ geringen Kosten bewegen können. Und da hat man auf einmal einen ganz anderen Ansatzpunkt. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch Schifffahrtsabkommen, die sagen, Moment, hier für die ganze Branche, da muss eigentlich mehr passieren. Und im Alltag kennen wir das so ein bisschen von der Pandemie auch, wo wir irgendwann gesagt haben, das ist alles sehr, sehr anstrengend, also reden wir jetzt nicht mehr groß drüber. Problem ist, jetzt mittlerweile haben wir doppelt so viele Krankheitstage bei unseren Angestellten. Es gibt Studien, die sagen, das könnte auch ein Grund sein, warum die Wirtschaft im Moment nicht so wächst, wie sie wächst. Und Arbeitnehmende sind ja auch ständig gestresst, weil irgendwie die Kita ausfällt, wenn man wieder 2 Wochen krank ist und dann doch irgendwie versucht, weiterzuarbeiten und so, weil es so anstrengend ist. Und auch da liegt es daran, dass wir eben versuchen, es zu ignorieren. Dabei gibt es relativ simple Lösungen für viele dieser Probleme. Zum Beispiel portable Luftfilter in Kitas und an Arbeitsstellen sind nicht nur hilfreich, dass sich Krankheiten nicht so stark übertragen. Das gleiche gilt für Belüftungs Anlagen und so. Also eigentlich müssen wir nur die Luft säubern, sondern sie sind auch hilfreich für ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel die Kollegin, die jedes Frühjahr daran leidet, dass die Pollenallergien ihr zu schaffen machen. Der hilft ein Luftfilter auch. Für die Kinder hilft es gegen kindliches Asthma. Wir werden also alle gesünder, leiden weniger an Feinstaub und Verkehr und werden tatsächlich sogar produktiver. Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass eben, wenn man den Feinstaub mit Luftfiltern auffängt, Mitarbeitende produktiver arbeiten. Das heißt, wir gewinnen an allen Enden. Aber was wir machen, ist einfach das Problem ignorieren. In vielen Firmen stehen die Luftfilter ja sogar noch rum, aber sie sind einfach ausgeschaltet, weil wir gar nicht mehr daran gedacht haben, was wir alles gewinnen könnten, ohne große Anschaffungskosten.
Spannend. Und das schließt so ein bisschen den Kreis, weil ehrlicherweise haben wir aufgehört, diesen roten Knopf zu suchen,
oder? Ja, genau das. Also in ganz vielen Fällen versuchen wir einfach so Augen zu und durch, Scheuklappen an, und das ist einfach kein Lebenszustand.
Genau, und wenn man sich das politisch gerade anschaut, da ist so meine Meinung oder meine Einschätzung, dass wir es entweder ignorieren oder sagen, na, die anderen sind schuld. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz einfacher Mechanismus. Ja, dann muss ich mich nicht mehr schlecht fühlen, weil ich kann weiter so machen, es sind ja die anderen. Das ist natürlich auch kein Klima, in dem wir uns weiterentwickeln können.
Ich glaube auch, dass die Politiker oft übersehen, dass es ja nicht darum geht, ob ich jetzt Optimismus oder Pessimismus versprühe, sondern eben, ob ich Kontrollverlust ausstrahle oder sage, wir gehen Probleme an. Also viele Politiker denken, dass alleine Ansprechen von Problemen wäre schon das Problem an sich. Also am besten sage ich gar nichts, was irgendwie negativ klingt. Aber wir wissen ja schon, dass das nicht funktioniert und dass dieses, ich kann Probleme angehen mit einem Gefühl von, okay, das ist jetzt, was vor uns liegt, das ist, was von jedem erwartet wird, und wir erreichen das zusammen. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich allen Leuten was abverlange. Also ich kann nicht einfach sagen, hier Privatpersonen, ihr macht jetzt bitte Folgendes und lebt schön klimaneutral und spart dies ein und spart das ein. Aber von Unternehmen verlangen wir eigentlich gar nichts. Keine Lüftungsanlagen, kein Homeoffice im Krankheitsfall und auch keine Einsparung, was die Dienstwagenflotte angeht, dass das eben nicht die ganze Zeit nur Verbrennermotoren und große SUVs sind, sondern wir verlagern alles auf die Privatpersonen. Dann geht es natürlich nicht. Dann habe ich auch keine Selbstwirksamkeitsgefühl, weil dann haben die ganzen Privatpersonen das Gefühl, ich opfere mich unglaublich auf, ich gebe mir so viel Mühe, irgendwie ein gutes Leben zu führen, und es bringt ja gar nichts, es geht ja nirgendwo hin. Wir brauchen diesen Rückenwind von der Politik, die sagt, nee, wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang und wir gehen dieses Problem alle zusammen an. Aber dann, wenn ich so eine Situation geschaffen habe, kann ich der Bevölkerung auch einiges zumuten. Und das im positiven Sinn. Also es geht ja nicht darum, einfach zu sagen, wir verbieten das jetzt, weil uns das Spaß macht, sondern es geht darum zu sagen, hier, wir können alle gesünder sein, wenn wir das und das ändern. Und viele von den Sachen stören ja die Leute gar nicht. Was ich gerade gesagt habe mit den Containerschiffen, wie viele davon einfach nur Öl transportieren. Ganz oft, wenn wir über Schifffahrt reden und Klima, dann reden wir ja nur über Kreuzfahrtschiffe. Das heißt, was bei den Leuten hängen bleibt, ist nur dieses, also ich darf keinen Urlaub mehr machen. Die sind aber nur 2-3% von der ganzen weltweiten Schifffahrtsflotte. Das ist also gar nicht der wichtige Punkt. Und mich als Privatperson im Alltag stört es überhaupt nicht, wenn große Containerschiffe zusätzlich eben noch Rotoren einbauen müssen, die sie vorantreiben oder andere Regulationen haben für Öl. Das heißt, wir erwecken immer diesen Eindruck, dass am Ende alles an die Privatpersonen geht, anstatt tatsächlich den Eindruck zu erwecken von, hier, wir können ganz viele Sachen machen, mit denen es uns allen besser geht. Und viele davon kosten die Privatpersonen überhaupt nichts, oder sie sind ein reiner Gewinn an eben saubererer Luft, an besseren Böden, an weniger Schadstoffen in unserer Umgebung.
Und zusätzlich diese stärkende Emotion, dass man selbstwirksam ist. Mhm. Und ich finde, das beflügelt einen ja richtig, wenn man merkt, ich kann was ändern, ich kann was dazu beitragen, weil viele von uns erleben ja gerade diese Ohnmacht. Mhm. Und mit vielen Frauen, die ich spreche, die sagen, ich habe gerade ein Interview auch mit einer Gründerin für Verpackungssysteme, die in den Umlauf gebracht werden. Also nicht, dass wir die Kartons jedes Mal einzeln wegschmeißen, sondern genau. Und sie hat auch gesagt, ich halte das nicht aus, zuzusehen, dass wir nichts tun. Mhm. Und wenn man dann eben aktiv wird, dann hast du einen ganz positiven Impact, aber auch für dich selber ein positives Gefühl.
Ja, stimmt, genau das. Und bei den Verpackungen, das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Wir wissen ja, dass dieses ganze Plastik in unserer Umgebung nicht gut ist. Ich glaube, den meisten Leuten geht es so, weil man jetzt gerade im Sommer irgendwie denkt, oh ja, ich gesund, ich kaufe mir jetzt mal jede Menge Obst und Gemüse, und dann steht man plötzlich vor diesen tonnenweise Plastikverpackungen. Und es ist ja nicht so, dass wir uns die Plastikverpackung wünschen, sondern man kann das einfach regeln und sagen, hier, das muss jetzt Papier sein, und das wird ja auch demnächst kommen. Aber das ist so ein Punkt, wir leben die ganze Zeit mit diesem Hintergrundrauschen von Mikroplastik ist überall. Wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann kriegt man auch diese ganzen beunruhigenden Studien von wegen Mikroplastik jetzt gefunden in sämtlichen getesteten Hoden, Mikroplastik in jeder Plazenta, und man denkt, das kann alles nicht gut sein für den Menschen und für unsere Gesundheit. Aber wo soll man denn anfangen? Man kann ja nicht Plastik weglassen im Alltag, und das ist eben, wo wir auch die Unterstützung der Politik brauchen, die sagen, also an manchen Stellen können wir Plastik sehr gut weglassen, und das regeln wir jetzt einfach mal für euch.
Ja, und zwingen euch, das auch umzusetzen, und warten nicht auf die Vernunft der Wirtschaft in dem Fall.
Ja, genau, den Markt, der das irgendwie von selbst regelt.
Da haben wir lange genug drauf vertraut, ja. Glaubst du denn, dass es besondere weibliche Fähigkeiten gibt, die uns helfen, diese Transformation und diesen Change vorwärts zu bringen?
Ich würde sagen, es sind nicht unbedingt weibliche Fähigkeiten in dem Sinne, dass das allen Frauen besser liegt. Weil tatsächlich finden wir immer sehr große Überschneidungen von dem, was Frauen und Männer gut können. Also da sind allgemein die Grenzen zwischen den Geschlechtern, sehen wir wissenschaftlich, sehr, sehr fließend. Aber es sind oft Fähigkeiten, die wir lange Frauen zugeschrieben haben und die wir deswegen komplett unterschätzen. Also gerade eben soziale Kompetenz entwickeln, sich gegenseitig unterstützen, das, was uns das soziale Netz verschafft, was uns eben auch Möglichkeiten baut, Risiken einzugehen, mal was Neues auszuprobieren, voneinander lernen. Das sind für uns als Spezies tatsächlich die mit größten Talente, die wir haben und auch so ein bisschen unsere eigene Chance. Also dass wir erfolgreich waren als Spezies, liegt ja nicht daran, dass wir besonders stark wären oder besonders groß oder besonders scharfe Zähne hätten, sondern es liegt daran, dass wir unser Wissen geteilt haben. Auch nicht daran, dass irgendwie einzelne Leute eine gute Idee hatten, weil irgendein Individuum irgendwo hat immer eine gute Idee. Aber solche Sachen wie das Geheimnis des Feuers, wie verarbeiten wir Fleisch und so, das musste alles geteilt werden erstmal. Das musste von Person zu Person weitererzählt werden. Und tatsächlich können wir unser Gehirn ohne diese Informationen gar nicht durchfüttern. Heute brauche ich vielleicht weniger Informationen über Steinkeile, mit denen ich Fleisch verarbeiten kann, und mehr darüber, wie ein Supermarkt funktioniert und wie ich dafür Geld verdiene. Aber die Grundidee bleibt, wir sind so ein bisschen das einzige Lebewesen, das eine Anleitung braucht, nachdem es auf diese Welt gekommen ist. Und irgendjemand muss uns das beibringen. Das heißt Care-Arbeit, auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor dieser Spezies. Das Tolle daran ist auch, wir müssen gar nicht alle klug sein. Die meisten von uns könnten keinen Buchdrucker finden, und das ist auch völlig okay so. Und derjenige, der den Buchdrucker finden könnte, wüsste nicht, wie man das Eisen herstellt, das er braucht für die Druckerpresse. Sondern wir arbeiten alle zusammen mit dem Wissen, das wir haben. Und darauf haben wir unsere ganze Gesellschaft aufgebaut. Man nennt das auch die kulturelle Evolution. Dass wir halt nicht nur immer auf irgendeine genetische Lösung warten müssen für unsere Probleme, sondern uns damit aktiv beschäftigen und dann die Lösung aufteilen. Aber stattdessen konzentrieren wir uns immer auf so Ideen wie Self-Made Man, als könnte irgendeine Person alleine hier richtig Großes bewältigen, ohne eben großes Netz an Straßen, an Care-Arbeit da drumherum, ohne das Wissen von Generationen, auf denen wir aufbauen. Es ist tatsächlich auch so, dass Studiengänge, die an einen sehr großen Geniekult glauben, also wo besonders viele Leute sagen, ja, es gibt so eine Art Genie, das kann man an der Uni nicht beibringen, sind immer die mit Männerüberhang.
Mehr brauchen wir nicht zu sagen. Ja, genau das.
Und da ist tatsächlich, müssen wir uns zusammenreißen und sagen, nee, die Fähigkeiten, auf die wir uns aufbauen, sind soziale. Ist dieses Weitergeben von Wissen, ist dieses Füreinander-Dasein auch für Schwächere, ist dieses soziales Netz aufbauen. Auch Gerüchte und so Sachen, die ganz oft schlecht gemacht wurden eigentlich, von wegen, ja, das ist wie Lästern oder so. Das sind ja ganz wichtige Informationen über die Gemeinschaft. Welches Unternehmen käme klar, ohne so ein bisschen die Gerüchteküche in seinem Feld zu kennen? Und das sind alles Sachen, die wir viel mehr wertschätzen müssten.
Ich habe da mal einen Fachbegriff gehört, Sozialkapital. Ah, ja. Aber was du gerade und was du aber gerade beschreibst, das ist ja auch das, wo ich viele Unternehmen sehe, dass sie hingehen, dass sie Open Innovation machen, dass sie eben auch erkannt haben, wir alleine haben nicht die supergeile Idee alleine, sondern und selbst wenn wir sie haben, müssen wir sie in ein bestehendes Ökosystem, in eine bestehende Infrastruktur integrieren und einbetten, und das gelingt eben nur gemeinsam.
Oft hat man einfach mehr, wenn man teilt. Wir denken immer, teilen ist dieses Abgeben, ja, das ist gut, aber eigentlich schaffen wir gerade beim Wissen ja immer einen Mehrwert. Wissen wird nie weniger, wenn man es teilt. Und das müssen wir viel öfter tun, auch dass man Sachen freigibt, weil wir eben dann auch davon profitieren von anderen Unternehmen und von deren Wissen und so weiter. Also ganz im Eigeninteresse macht es meistens Sinn, zusammenzuarbeiten. Ein anderer schöner Punkt, was also Frauen angeht in verschiedenen Berufen, ich habe gerade einen Artikel dazu geschrieben, dass es jetzt mehrere Studien gibt, die zeigen, dass Ärztinnen in der Behandlung besonders von Frauen sehr erfolgreich sind, also erfolgreicher oft als Ärzte nochmal. Und man hat sich angeguckt, woran das liegt, und natürlich ist ein wichtiger Teil dafür Sexismus, den es auch in der Wissenschaft immer noch gibt und wo wir auch definitiv gegen vorgehen müssen. Aber ein anderer Teil ist auch, dass Leute, die selbst zu marginalisierten Gruppen gehören, sehr dafür pushen, die Grenzen des Wissens zu erweitern. Also gerade Studierende, Studentinnen sind diejenigen, die am stärksten sagen, dass sie im Studium noch viel zu wenig über Frauengesundheit gelernt haben, um zu praktizieren. Und das sind auch diejenigen zusammen mit Leuten, die anderen Minderheiten angehören, die am ehesten sagen, sie orientieren sich immer sehr stark an aktuellen Richtlinien, an den neuesten Informationen, wenn sie behandeln. Weil man eben dieses Gefühl hat, okay, der aktuelle Wissensstand reicht uns noch nicht. Wir gehen weiter, wir gehen darüber hinaus. Also man sollte jetzt auch nicht sagen, Frauen im Team sind nur für das Soziale da oder so, sondern es ist auch ganz wichtig, neues Denken zu etablieren, auf Fakten aufzubauen, auf Wissen aufzubauen, dass es vielleicht vor 20 Jahren nicht gab, und Sachen nicht für selbstverständlich zu nehmen und sich selbst nicht zu überschätzen einfach mit dem, ach, ich mache das hier seit 20 Jahren, ich werde schon wissen, wie der Hase läuft, sondern zu sagen, nee, vor 20 Jahren war das eine und jetzt müssen wir irgendwie anders rangehen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Absolut. Und ich habe gerade ein ganz aktuelles Beispiel. Ich musste meinen Fußzeh operieren lassen. Und dann war ich bei dem Chirurgen zum Ersttermin und ich sagte, bitte drücken Sie nicht dort oben drauf. Es tut höllisch weh. du weißt, was er getan hat. Dann röntgen die ganzen Szenarien und ich sage, wir brauchen ein MRT, weil, so, und dann haben wir länger drüber geredet, okay, stimmt, wir machen ein MRT. Und nach dem MRT kommt er zu mir und sagt, Ihr Nerv läuft ja komplett durch das entzündete Gewebe. Jetzt weiß ich, warum Sie da so Schmerzen haben. Und ich so, Sie hätten mir auch zuhören können.
Das war das MRT vielleicht auch. Tatsächlich ist es auch so, dass Ärztinnen mehr bildgebende Verfahren anordnen und mehr präventive Medizin.
Vielleicht, weil sie zuhören und sie denken, okay, das passt nicht zu meinem Standard. Wir müssen mal gucken, was da wirklich los ist in dem Fußzeh.
Im Gegensatz dazu war es so, dass selbst wenn man medizinischen Laien gesagt hat, hier sind verschiedene Gesichter von Männern und Frauen, wie hoch schätzt ihr den Schmerz und was würdet ihr an Medizin empfehlen? Also jetzt Leute, die selbst gar keine Ärzte sind. Aber selbst die haben bei Frauen immer den Schmerz unterschätzt und danach viel öfter Psychopharmaka empfohlen, während sie Männern zu Schmerzmitteln geraten haben. Was ja auch Sinn macht bei Schmerzen.
Also, der Männerschnupfen ist wissenschaftlich bewiesen. Franka, ich glaube, ich kann noch stundenlang mit dir reden. Es ist wunderbar. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
Dass wir die Probleme endlich angehen. Und das ist ja das Schöne, dass man so viele davon angehen kann eigentlich. Wir können so viel erreichen. Und die Krisen, in die wir gerade reinschlittern, die sind sehr real. Ich will da nichts runterspielen. Keiner weiß, was mit der Klimakatastrophe auf uns zukommt, wie drastisch das wird in den nächsten Jahren. Und trotzdem könnte unsere Zukunft noch auf vielen Ebenen schöner sein als das, was wir erwarten. Schöner sein sogar manchmal als das, was wir jetzt haben. Und dafür müssten wir halt unseren Kopf wieder ein bisschen öffnen und sagen, was könnten denn Alternativen sein? Weil dieser Weg, auf dem wir jetzt sind, ist ja einer, auf dem wir nicht vorankommen. Die meisten Leute haben in den letzten Jahren ihre Zukunftsaussichten immer weiter runtergeschraubt. Sieht man auch in Studien. Das sind historisch schlechte Ergebnisse bei der Frage, wie sieht die Zukunft aus? Wenn man die jungen Leute fragt, ist die aktuelle Generation die erste, die sich lieber in die Vergangenheit wünschen würde, als in die Zukunft. Das war vor 10 Jahren noch ganz anders aus. Und wenn sich alle einig sind, dass ein Weg einen zu einem schlechteren Ende führt, als wo man gerade ist, dann weiß man doch, dass es ein Holzweg ist. Also uns wieder aktiv zu fragen, wo wollen wir hingehen? Und natürlich kann man dabei enttäuscht werden, dass man irgendwie denkt, oh ja, wir steuern auf eine tolle Zukunft zu und dann ist es doch nur so wie Duisburg oder so. Aber trotzdem können wir doch wenigstens versuchen, irgendwas anzusteuern, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und ich glaube, das lohnt sich auch jetzt noch.
Absolut. Liebe Franka und liebe Frauen da draußen, lasst uns gemeinsam die Zukunft suchen und nicht Franka alleine auf dem Weg. Ich bin dabei, ich komme mit. Und wenn ihr sagt, ich finde es toll, dass wir hier Frauen eine Möglichkeit geben, zu zeigen, was wir drauf haben, dass wir neue Wege gehen, dass wir anders drauf schauen, dann hinterlasst bitte einen Like, schreibt gerne eine Rezension. Das ist die Währung des Podcasts. Und in 2 Wochen heißt es wieder Femcha, wie Frauen in die Zukunft führen. Herzlichen Dank.
Danke zurück, war sehr schön.